Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem letzten Panel Politik der Bilder, Politik der Performance. Der Titel des letzten Panels ist in gewisser Hinsicht ein Rancière-Zitat. Politik der Bilder ist der Titel eines Buches von Rancière und ist leider die Position von Rancière nicht so vertreten, wie wir das gerne gehabt hätten. Also vielleicht eine kurze Anmerkung noch zum Tagungsprogramm. Also heute wird der Vortrag von Herrn Früchte ja nicht stattfinden. Wahrscheinlich ist das auch schon bekannt. Zum Ablauf und zur Reihenfolge. Also zuerst wird Martin Doll sprechen, dann Frau Röttger und Frau Frohne. Und wir machen nach den ersten beiden Vorträgen eine kurze Pause und schließen dann so wie in den wie gestern die Paneldiskussion direkt an den letzten Vortrag an. Gut, dennoch nochmal zurück zum Begriff der Politik und des Politischen. Er kam schon in vielerlei Hinsicht zur Sprache, zum Beispiel im Hinblick auf politische Kunst und auch im Vortrag von Herrn Marchert im Hinblick auf Rancière. Und es standen sich schon sehr divergente Begriffe des Politischen gegenüber. Und ich hoffe, dass wir heute im Sinne der Intervention als Arbeitsbegriff das auch nochmal zuspitzen können. Also es kam zum Beispiel gestern der Einwand, also Intervention ist erstmal per se überhaupt kein politischer Begriff. Gestern gab es zum Beispiel einen Kommentar, der Eingriff der Polizei bei einer Hausbesetzung ist auch eine Intervention. Trotzdem sind wir uns sicher darüber einig, dass dieser Begriff der Intervention nicht der ist, der uns primär interessiert. Demnach wäre zu fragen, wann ist eine Intervention politisch, oder auch zu fragen, wann kann sie es überhaupt sein? Und diese Frage wäre mit Rancière schon einigermaßen schwierig zu beantworten, denn vielleicht wäre sie allenfalls in Bezug auf das Projekt der Eichbaumoper und in Bezug auf die Intervention des Buchstabenklaus als politisch zu bezeichnen, wenn ein kulturell von Institutionen verordnetes Projekt oder ein Jugendzentrum, das im sozialen Brennpunkt als Kulturprojekt deklariert wird, wäre, darüber wäre zu streiten, ob das politisch eine politische Intervention ist, also mit Rancière nochmal, da kommen wir in der Diskussion sicher nochmal detaillierter drauf, wer sieht es nicht. Gut, so viel vorab. Sicher wird der Vortrag, den wir jetzt hören von Martin Doll, dieses Problem auch anreißen. Es geht in dem Vortrag um das Fake als Intervention. Und hier ist der Aspekt interessant, dass beim Fake ein Aspekt ins Spiel kommt, über den wir auch schon vielfach gesprochen haben, nämlich die Reaktion des Publikums. Also inwiefern ist die Reaktion auf eine Intervention wichtig für die Intervention? Ist sie vielleicht konstitutives Element der Intervention? Beispielsweise die Finanzpiraten von Herrn Kompa wären als Intervention sicher nicht zu diskutieren, wenn es keine Gegenreaktion gegeben hätte, also wenn die Seite einfach so im Netz vor sich hin gestanden hätte. Und im Hinblick auf das Fake ist interessant, dass sozusagen der Moment der Aufdeckung im Fake schon mit eingeschrieben ist. Also dass sozusagen es gibt ein etwas Kalkuliertes in diesem Fall, und das Kalkulierte ist im Fake mit eingeschrieben, das ist die Störung, die Aufdeckung. Die Störung, und beim Begriff der Störung wären wir dann wieder beim Politischen mit Rancière. Und mehr sage ich dazu jetzt aber nicht, sondern stelle dich erstmal vor. Also Martin Doll ist Medienwissenschaftler. Anders als in den meisten Fällen führte ihn der Weg von der Praxis hin zur Theorie. Vor und während seiner Arbeit als Medienwissenschaftler war er als Cutter, On-Air-Promotion-Redakteur sowie Autor journalistischer TV-Beiträge und Spots tätig. Von 1996 bis 2001 studierte er Drama, Theater und Medien an der Universität Gießen. In dieser Zeit war er zugleich Mitglied der Performance-Art-Gruppe Drei Wolken, wie auch Regisseur und Performer unter anderem für die Expo 2000 Hannover, das Staatstheater Darmstadt und den Musenturm Frankfurt. Im Anschluss an das Studium der Theaterwissenschaft erhielt er ein Promotionsstipendium innerhalb des Graduiertenkollegs Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung an der Goethe-Universität in Frankfurt. 2008 promovierte er dort mit einer Arbeit über Fälschungen und Fakes als praktisch immanente Diskurskritik. Und darauf sei auch hingewiesen, das Buch wird 2011 im Katmos Verlag erscheinen. Seine Forschungsschwerpunkte sind Wissens- und Kulturgeschichte und, wie er selbst beschreibt, Politik durch Kunst, Kunst durch Politik. Politik durch Kunst, Kunst durch Medien. Zahlreiche Texte von Martin Doll sind bereits in Sammelbänden erschienen, beispielsweise über die Yes Men, wie auch über Validrat und die Atlas Group. Weiterhin wird im Frühjahr ein Band mit dem Titel Phantasmata, Techniken und des Unheimlichen erscheinen, den Martin Doll mit herausgibt. Von 2008 bis 2010 war er Postdoc Fellow am ICI Kulturlabor in Berlin. Dort und aktuell arbeitet er an einer Studie mit dem Titel oder Arbeitstitel Medien der Gemeinschaft, worin er den Begriff der Gemeinschaft in Konstellation mit den elektronischen Medien untersucht. Es geht dabei um die Frage, wie Kommunikationsstrukturen die Strukturen politischer Teilhabe mitbestimmen und umgekehrt. Zugleich ist er seit 2000 an den Universitäten Frankfurt und Gießen als Lehrbeauftragter tätig und im neuen Jahr wird er innerhalb des Forschungsprojekts Ästhetische Figurationen des Politischen im Zeitalter des Postnationalen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Luxemburg arbeiten. Wir freuen uns auf deinen Vortrag.
Ja, ich kann mich dem Sprecher von gestern Abend nur anschließen. Vielen Dank für die ausführliche Einladung und Einführungsworte. Das freut mich wirklich besonders, dass ich hier eingeladen bin. Und es freut mich auch, dass ich hier die Erfahrung machen konnte, dass man an der Universität Paderborn doch über das Politische sprechen kann. Und ich freue mich auch, dass Sie gekommen sind, weil der dritte Konferenztag und dann noch am Morgen ist immer ein undankbarer Platz, aber ich sehe, wir sind fast in der gleichen Vollzähligkeit wie gestern. Also danke, dass Sie gekommen sind. Bevor ich genauer auf mein Thema, das Fake als Intervention, eingehen werde, möchte ich ein paar auch definitorische Vorbemerkungen voranschicken. Auch wenn der Begriff aus dem Englischen stammt, so hat Fake im Deutschen eine abweichende Bedeutung. Der korrekte englische Begriff wäre Hoax oder Prank. Ein Fake, so wie ich es im Folgenden verstehen möchte, und Jessica ist auch schon darauf eingegangen, ist eine Sonderform der Fälschung. Während Fälschungen daraufhin angelegt sind, möglichst unentdeckt zu bleiben und vom Fälscher selbst nicht aufgedeckt werden, ist beim Fake das Moment der Enttarnung von vornherein mitentworfen. Ich denke, diese Minimaldefinition ist notwendig, um eine begriffliche Unterscheidung einzuführen, die ich aber in meinem Buch, das Jessica soeben erwähnt hat, auch wieder einreiße. Denn Fälschung und Fake, so meine leitende These, lassen, nachdem sie sich in einem Diskurs ins Werk gesetzt haben, in ihm, ex post, bei ihrer Aufdeckung, ihre Akzeptanzbedingungen und damit die des Diskurses fragwürdig werden. Und damit stören sie das reibungslose Funktionieren bestimmter Wissensgebiete, institutioneller Bereiche oder Kommunikationsordnungen von innen heraus. Insofern sie dafür sorgen, dass in diesen Feldern gültige Aussagen und Praktiken auf den Prüfstand gestellt werden. Ich befürchte, ich habe mir eine kleine Erkältung schon eingezogen, das heißt, ich werde immer mal wieder Wasser trinken müssen dazwischen. Abstrahiert man dabei von der analytisch fragwürdigen Kategorie der Intention, so hat nicht nur ein Fake, mit dem vielleicht gewisse Ziele verbunden werden, sondern jede aufgedeckte Fälschung in einem bestimmten Maße diese diskurskritischen Effekte. Und dieses kritische Potenzial kann im doppelten Wortsinne verstanden werden. Zum einen im klassischen Sinne des Wortes Kritik, weil der Blick auf die Bedingtheiten von Erkenntnissen, Erfahrungen und Diskurspraktiken geschärft wird. Zum anderen im eher alltagssprachlichen Sinne, weil mitunter ein Dissens gegenüber vorgefundenen Ordnungen, wie Wissen verteilt oder allgemein dirigiert wird, zur Artikulation gebracht wird. Und wenn ich soeben von der Fragwürdigkeit der Intention gesprochen habe, so möchte ich Fälschungen und Fakes als Experimente verstehen, was zur Folge hat, dass vielleicht mit ihnen verbundene Ziele nicht erreicht werden. Dass die Falsifikate ungeplante Effekte zeitigen, die von dem Urheber nicht kontrolliert werden können. Und dabei ist noch etwas zu ergänzen. Obwohl man es bei Fälschungen und Fakes per Definition mit Artefakten zu tun hat, kommt ihnen untrennbar ein prozessualer Charakter zu. Und dies betrifft nicht nur die Dynamik aus Fälschung und Aufdeckung, das heißt das Kippen von einem akzeptiert werden zu einem verworfen werden, sondern schon die Methoden, die dazu führten, dass ihnen ein Platz in bestimmten Wissensgebieten eingeräumt wurde. Unter anderem das Aufrufen bestimmter Konzepte, die Vergleichbarkeit mit bestimmten Objekten, ihre Aushändigung an mit einem bestimmten Status verbundene Personen bzw. das in Zirkulation bringen an bestimmten institutionellen Orten. Um in diesem Zusammenhang den für die Konferenz leitenden Begriff der Intervention aufzugreifen, der sich ja, wie wir bereits gehört haben, vom lateinischen intervenire herschreibt und für ein Dazwischenkommen, Dazwischentreten, sich einschalten steht, so ließe sich hier festhalten, dass es sich bei Fälschungen und Fakes insofern um Interventionen handelt, als es um Eingriffe in vorgefundene, bereits existierende Diskursgegebenheiten geht. In Abwandlung einer Textstelle von Foucault aus dem Dizier Écrit könnte man die folgenden analytischen Fragen formulieren. Wovon muss man sprechen? Welche Begriffe verwenden? Auf welche Theorien wie rekurrieren, um als seriös anerkannt zu werden? Beziehungsweise das Gefälschte im jeweiligen Diskurs zu situieren. Zudem, welchen Status muss man haben? Welche Rituale bedienen, an welchen institutionellen Plätzen situiert sein, um sicherzustellen, dass eine bestimmte Behauptung etwa seinen vorab legitimierten Ausgangspunkt findet. Hier und heute möchte ich mich auf eine bestimmte Sorte Fake konzentrieren und dabei die allgemeinen Effekte, von denen ich soeben gesprochen habe, etwas in den Hintergrund treten lassen. Ich werde daher vor allem die besonderen Taktiken betrachten, die im strengen Sinne nicht zum Fälschen selbst gehören, sondern beim Fälschen zusätzlich zur Anwendung kommen. Sie stellen somit ein gewisses Surplus dar, aber ein signifikantes Surplus, das als natürlich den genannten Einschränkungen unterworfener Steuerungsmechanismus die möglichen kritischen Effekte intensiviert. Nimmt man nämlich, und das ist eher ein Gedankenexperiment, ein hypothetisches Feld, das sich eins zu eins innerhalb der Koordinaten des Diskurses bewegen würde, so wäre das kritische Potenzial bei ihrer Aufdeckung nahezu gleich null. Das Fake muss also ein Mehr sein, ein Mehr auslösen, das es über die reine Konformität zu bestimmten Diskursformationen erhebt, um politisch wirksam werden zu können. Im Folgenden werde ich einzelne Aktionen der Yes Man, ein Fake von Hans Bernhard oder von übermorgen.com und einen aktuellen Fall, einen Juli dieses Jahres im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Haitis lancierte Presseerklärung und zwar in Quebec, genauer in den Blick nehmen. Die formale Funktionsweise dieser Fakes ist äußerst simpel. Gleichsam der Türöffner sind Websites, die dem jeweiligen Original täuschend ähnlich nachempfunden sind. Die Aussageordnung, von denen dabei Gebrauch gemacht wird, zeichnet sich gleichsam durch ein äußerst unzulängliches Immunsystem aus. Weil sie außerordentlich autoritär funktionieren, zeigen sie sich besonders anfällig für virale Infizierung. Zum Beispiel haben die Yes-Men schon 1999 eine Seite ins Netz gestellt, die sowohl von dem URL als auch von der Aufmachung her der originalen Seite der World Trade Organization zum Verwechseln ähnlich war, obwohl dort Kritik an der Organisation geübt wurde. Ein anderes Web-Double funktionierte nach demselben Prinzip. Die Seite dowethics.com trug dasselbe Erscheinungsbild wie die offizielle Online-Firmenrepräsentanz von Dow Chemicals. Auf ihr werden wiederum konzernkritische Themen behandelt. Genauso funktionierte auch das Haiti-Fake, auf das ich später noch genauer eingehen werde. Flüchtig lesenden Internetsurfern, die überdies die Seite vielleicht nach einer Google-Recherche besuchen, mag es nicht auffallen, sodass nicht selten an die dort veröffentlichten E-Mail-Adressen sowohl inhaltliche Anfragen gerichtet, als auch Einladungen zu Fernsehinterviews und zu internationalen Konferenzen ausgesprochen wurden. Durch die namentliche Fehladressierung der Quelle im Netz und die große visuelle Ähnlichkeit der Seiten mit dem offiziellen Corporate Design der betreffenden Konzerne oder Organisationen gelingt es, deren Sprecherpositionen zu appropriieren. Dabei geht es vornehmlich um Interventionen innerhalb des Diskurses des freien Welthandels. Und weil sie zu gut passt, möchte ich eine weitere Definition von Intervention aus dem Duden Wirtschaft anführen. Zitat: Intervention, Eingriff in den Wirtschaftsablauf, um Marktentwicklungen so zu gestalten, wie es wünschenswert ist. Zitat Ende. Wie also der ökonomische Diskurs nicht ohne meist wirtschaftsliberale Normativitäten auskommt, so geht es in den beschriebenen Fällen ebenfalls um eine Normativität oder besser um eine Art Antinormativität, eine nämlich, die sich den herrschenden Normen des wirtschaftsliberalen Welthandels entgegenzustellen versucht. Und diese Eingriffe möchte ich unter folgenden Stichworten betrachten. Erstens, Identitätskorrektur durch Überaffirmation. Zweitens, Erzeugung von Sichtbarkeit durch Zugzwang. Also, erstens, Identitätskorrektur durch Überaffirmation. Ist es gelungen, über die Webseiten eine Konferenzeinladung zu erschleichen, gilt es, sich möglichst diskurskonform zu verhalten. So sind die Vorträge, von denen ich Ihnen Ausschnitte zeigen werde, in Sprachduktus und Stil bekannten Redetechniken angelehnt und man bedient sich des offiziellen ökonomischen Expertenvokabulars. Außerdem sind sie meist mit einer sehr aufwendigen PowerPoint-Präsentation und mit 3D-Animationen illustriert. Unterstützt wird dieses Auftreten durch ein ganzes Arsenal an täuschenden Accessoires. Visitenkarten, Fax- und Briefformulare im Design mit dem Logo offizieller Institutionen. Auf diese Weise infiltrierten etwa The Yes Man die explizit oder stillschweigend geregelte Außenkommunikation der Institutionen WTO oder der Firma Dow Chemical. Hier ist jedoch schon eine erste Einschränkung zu machen. Die Yes Man-Fakes parasitierten dabei vor allem Mechanismen und Aussageordnungen, die der Selbstdarstellung der Institutionen dienen und intrainstitutionell am Werk sind. Über die Art und Weise, wie beispielsweise die WTO administrativ ökonomisches Handeln global determiniert, lässt sich ausgehend von den Fakes nichts ableiten. Über die Beziehungen der WTO zu ihren Befürwortern, den einladenden Institutionen und Organisationen, zum Beispiel wie der Status von Autoritäten im Diskurs bestimmt und welche Optionen sich ihnen gegenüber zu verhalten möglich sind, allerdings schon. Das möchte ich anhand einzelner Fälle genauer beleuchten. 2001 folgten The Yes Man einer Einladung zu einem Treffen der führenden Kräfte der finnischen Textilindustrie, die über Fibers and Textiles for the Future in Tampere konferierte. Das Auditorium ließ sich ohne Widerspruch von dem vermeintlichen WTO-Sprecher Hank Hardy Unruh unter anderem erklären:
Suppose involuntarily imported labor had never been outlawed, that slaves still existed and that it were easy to own one. What do you think it would cost today to profitably maintain a slave, say, here in Tampere? Let's see. A Finnish clothing set costs $50 at the very least. Two meals from McDonald's cost about $10. The cheapest small room probably runs for about $250 a month. To function well, you have to pay for your slave's health care. If its country of origin was polluted, for example, that might run very expensively. And of course, what with child labor laws here in Finland, much of the youth market is simply not available. Now leave the same slave back at home, let's say Gabon. In Gabon, $10 pays for 2 weeks of food. $250 pays for 2 years of housing, not a month at best. $50 pays for a lifetime of budget clothing. And healthcare is, of course, cheaper. On top of it all, youth can be gainfully employed without restriction. The biggest benefit of the remote labor system, though, is to the slave, him or herself. Because in Gabon, there is no need for the slave not to be free. This is primarily because there are no one-time slave transport costs to recoup, and so the potential losses from fleeing are limited to the slave's rudimentary training. So since the slave can be free, he or she suddenly becomes a worker rather than a slave. Also terrific for morale is that slaves, workers, have the luxury of remaining in their native habitat and don't have to relocate to places where they would be subject to such unpleasantries as homesickness and racism. I think it's clear from our little thought experiment that if the North and South had simply let the market sort it out without protectionist tariffs, they would have quickly given up slavery for something more efficient anyhow. By forcing the issue, the North not only committed a terrible injustice against the freedom of the South, but also deprived slavery of its natural development into remote labor. Had the leaders of the 1860s United States understood what our leaders understand today, the Civil War would never have happened.
The Acceptable Risk Calculator 2005 im Namen von Dow Chemical präsentiert erlaubt eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung, mit der mögliche Konzernumsätze in einzelnen Regionen der Welt den sich aus den jeweiligen Landesgesetzen ergebenden Ausgaben für Arbeits- und Gesundheitsschutz gegenübergestellt werden können, um den effizientesten Produktionsstandort zu ermitteln. Als Ergebnis erhält man selbstverständlich Entwicklungs- oder sogenannte Schwellenländer. Der Sprecher von DAO, Erastus Ham, kann wieder ungehemmt historisch fragwürdige Best-Practice-Business-Modelle anführen.
Complex case is IBM's sale of technology to World War II Germany for use in identifying certain populations. This was very bad, of course, but no one can deny they were profitable. And although the issue remains a skeleton in the closet, in retrospect, it is quite clearly golden.
2006 eine weitere Präsentation bei der Konferenz Catastrophic Loss für Risk Manager und Versicherer. Der Survivor Ball, angeblich von der Firma Halliburton, soll Konzernmanagern erlauben, ihre Geschäfte selbst bei Katastrophen, die durch die Klimaerwärmung hervorgerufen werden könnten, effizient weiterzuführen. Wenn nicht sogar von der Krise zu profitieren, wie Fred Wolf mit Verweis auf historische Erfolgsgeschichten betont.
How about the Great Deluge? This world-ending disaster, literally, was surely seen as a terrible catastrophe by Noah's contemporaries and perhaps by Noah himself. Yet Noah was ready to seize the day, and at the end of that day, not only was there a whole new world, but Noah found himself with a monopoly of the animals.
Das Surplü bei dieser Form des Fakens ist die Überaffirmation, durch die für die Öffentlichkeit ein grotesk verzerrtes und lächerliches Bild der Organisation gezeichnet wird. Dabei handelt es sich nicht um eine inhaltlich-thematische Auseinandersetzung aus einer Metaposition, sondern um eine praktische Zersetzung von innen heraus, durch die sich die Institutionen scheinbar selbst diskreditieren. Es geht bei Yesman nicht nur um die Täuschung einer meist kleinen Gruppe an Konferenzteilnehmern, sondern um die mögliche Öffentlichkeitswirksamkeit danach. Kraft des institutionellen Statuts rufen die Vorträge ein entsprechendes Presseecho hervor, durch das das Image der attackierten Institutionen WTO, Dow Chemical und Halliburton korrigiert wird. Durch die Berichterstattung, auch basierend auf den gefälschten Presseerklärungen, wird die Selbstdarstellung der parasitierten Organisationen auf einige extreme neoliberalistische Ideologeme reduziert und damit deren Integrität in der Öffentlichkeit fragwürdig. Bevor das Fake aufgedeckt ist, wird kraft der exzessiven Identifikation der Yes-Men mit dem Wirtschaftsliberalismus ein gefährlicher Überschuss erzeugt, der die Standpunkte der vertretenen Institutionen fanatisch erscheinen lässt. Und die dem Selbstverständnis der WTO oder der Firmen nach dem Wohl der Menschen verpflichteten entweder politischen oder ökonomischen Anliegen werden dabei offiziell redigiert. Dieses würde ich argumentieren, von einer klar erkennbaren parodistischen Wiederholung deutlich zu unterscheiden, da nicht über den Diskurs gesprochen wird, sondern sich die vermeintlichen Expertenaussagen in ihm realisieren und damit entsprechende Diskursechos hervorgerufen werden. In den offiziellen Stellungnahmen werden nämlich übliche Argumente über die Logik des freien Marktes so radikalisiert, dass sie für die involvierten Firmen kontraproduktiv werden. Anders gesagt, anstatt eine bestimmte Offenheit zu bewahren, betreiben die Yes-Men wirtschaftsliberale Maximen auf die Spitze. Man könnte in Anlehnung an Slavoj Žižek feststellen, dass sich die Yes-Men als Fake-Repräsentanten mit der Idee der Liberalisierung der Märkte in einer Weise überidentifizieren, dass sie als hyperkonforme, amoralische und menschenfeindliche Fanatiker erscheinen. Und als Fanatiker werden sie dann im System der Kommunikationsbeziehungen der repräsentierten Organisationen und Firmen zu deren Widersachern. Das Projekt VoteAuction.com, diesmal nicht von den Yes-Men, sondern von Übermorgen.com, haben wir auch gestern schon kurz was gehört, lässt sich ebenfalls mit dieser Kippdynamik der Überaffirmation fassen. Bei der unter anderem von Hans Bernhard betreuten Seite handelt es sich um ein Internet-Auktionshaus für Wählerstimmen. Die Logik der freien Marktwirtschaft wurde dabei unter dem Logo Bringing Capitalism und Democracy Closer Together insofern bejaht und verneint, als vorgeschlagen wurde, auch die Stimmabgabe im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zum Wohle des einzelnen Bürgers den Gesetzen der Ökonomie zu unterwerfen. Auf der Seite wurde entsprechend für den liberalen Handel mit Wählerstimmen geworben, to provide a forum for campaign contributors and voters to come together in a free market exchange. Auch hier verfängt die Überaffirmation marktliberalen Denkens. Denn aus rein marktökonomischem Kalkül spricht nichts gegen eine solche Rationalisierung des Wahlkampfaufwands, besteht der Umfang der Geldzirkulation von der groß angelegten Finanzierung von Kampagnen, die letztendlich Wählerstimmen sichern sollen, auf einen direkten Kauf einzelner Wahlentscheidungen reduziert werden kann. Bestimmte Prinzipien der Demokratie sind zwar dem Gesetz nach von der Logik des Marktliberalismus ausdrücklich ausgeschlossen, de facto geben aber große Wirtschaftsunternehmen Millionen Dollar für Spenden aus, um die für den Wahlausgang nicht unerheblichen Kampagnen ihrer bevorzugten Politiker zu finanzieren. Und diese von keiner juristischen Regel verhinderte indirekte Ökonomisierung fundamentaler demokratischer Prozesse muss jedoch unausgesprochen bleiben, um das reibungslose Funktionieren der Ökonomie im Namen der Demokratie zu sichern oder vice versa, um den Fortbestand der Demokratie im Rahmen der Ökonomie aufrechtzuerhalten. Wieder geht es bei dieser Strategie der Überaffirmation darum, für ein brisantes Thema auf einem indirekten Wege, übermorgen.com nennt dies Media Hack, Öffentlichkeit zu erzielen, die mittels einer klassisch formulierten Kritik nicht zu erreichen gewesen wären. So konnte Hans Bernhard in der CNN-Sendung Burden of Proof sein Geschäftsmodell vor Millionen von Zuschauern erklären. Und das Wort Auction Fake wurde Gegenstand von über 400 Zeitungsartikeln und der Fortgang der juristischen Auseinandersetzung im Oktober 2000 wurde jeweils von den großen Nachrichtenagenturen, und das ist wichtig, teilweise unter Erwähnung kritischer Äußerungen weitergemeldet. Nach der Aufdeckung, sei sie unvermeidlich oder aktiv vorbereitet, kommen weitere Effekte hinzu. Denn die ahnungslosen Mitakteure der Fakes, die Zuhörer der Vorträge, werden dann unversehens selbst vom Neben zum Hauptdarsteller und müssen sich im buchstäblichen Sinne vorführen lassen. Sowohl die Videodokumente und Fernsehaufzeichnungen als auch die Projektbeschreibungen seitens der Yesmans zeugen nämlich davon, dass die von den falschen Repräsentanten eingenommenen Extrempositionen von den jeweiligen Auditorien weitgehende Akzeptanz erfuhren oder zumindest nicht zurückgewiesen wurden. Diese Personen werden dann ex post als Akteure bloßgestellt, die aufgrund des Autoritätsstatus der Vortragenden verwegenste neoliberale Zukunftsvisionen kritiklos akzeptiert haben oder mit Furcht formuliert, die ihre Handlungsmaximen sogar im Zerrspiegel bestätigt gefunden haben. Ein Zerrbild, das durch die Aufdeckung der Fakes publik und fragwürdig wird. Hier eine Reaktion bei einer Konferenz, wo dieser Acceptable Risk Calculator vorgestellt wurde.
And you, as I understood it, is that your risk assessor will work out what is the human impact threat to the humans, as opposed to the how much money can you make of it. Whichever way you do this, you're going to cost some lives. Right?
Well,
if you're going to make some money in the process of it, then it's acceptable. Is that right?
That's exactly what I said. I mean, it's. So, did you find that not?
No, I thought it was refreshing. Actually.
Okay.
Dadurch, dass sich die Kritikfähigkeit der einzelnen Beteiligten offensichtlich als sehr gering erweist, wird die Aussagestatus generell zweifelhaft, denn es wird zwangsläufig die Frage aufgeworfen, ob die mit den entsprechenden wirtschaftlichen Positionen verbundene Handlungsmacht bei solch irrational reagierenden Personen in den richtigen Händen liegt. Als eigentliche Zuschauer der Yesman-Inszenierung wäre somit die Medienöffentlichkeit anzusehen, die retrospektiv Dokumente der Fakes vor Augen geführt bekommt. Mehr noch, betrachtet man im Nachhinein die dokumentierten Vorträge, bleibt das kritische Potenzial der in Stellung gebrachten Überaffirmation auch nach der Enttarnung erhalten. Denn dadurch, dass sich die vorgebrachten Argumente zwar an den Grenzen, aber jeweils innerhalb der Logik des sich selbst regelnden freien Marktes bewegen, werden innerhalb seiner Gesetzmäßigkeiten mögliche Konsequenzen sichtbar, die im ökonomischen Diskurs unartikuliert bleiben müssen, um seine Akzeptabilität zu gewährleisten. Anders gesagt, durch die extreme Zuspitzung werden Problemstellen sichtbar, die aus dem marktliberalen Denken selbst resultieren und innerhalb seiner Eigenlogik zunächst widerspruchsfrei erscheinen. Das scheinbar schlüssige Ideologien, demgemäß das Verfolgen jeweils eigener ökonomischer Interessen zwangsläufig dem globalen Allgemeinwohl dient, wird dadurch inkonsistent. Ein weiteres Argument, was ich sagen würde, das kommt bereits bei den Konferenzauftritten der Yesmen selbst zum Tragen, weil die Teilnehmer in eine Lose-Lose-Situation gebracht werden, in der sie argumentativ nur verlieren können. Wenn sie den Yesmen nämlich hätten widersprechen wollen, hätten sie entgegen ihrer ökonomischen Grundsätze mit ethischen argumentieren müssen. Da sie dies aber unterließen, bestätigten sie zwangsläufig die möglichen menschenverachtenden Konsequenzen ihrer zentralen marktliberalen Theoreme. Und dies erscheint mir vor allem in heutiger Zeit wichtiger Aspekt, da Firmen wie nie zuvor ihr Image über eine publicity-trächtige Corporate Social Responsibility aufwerten. Die Diskurseffekte der Yes Man Fakes entfalten sich so vornehmlich in der Zeitspanne der Aufdeckung, in der der autoritativ gestützte, stillschweigende Konsens über die von den falschen Repräsentanten fanatisch verfochtene Marktliberalisierung öffentlich fragwürdig wird. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Erzeugung von Sichtbarkeit durch Zugzwang. Ich wollte an dieser Stelle auf den Bhopal-Fake ein bisschen genauer eingehen, aber Martin Papenbrock hat das ja schon erläutert, das heißt, ich werde das hier überspringen und nur noch zwei Ergänzungen hinzufügen, dass man sich einerseits vor Augen halten muss, dass diese Verluste von 2 Milliarden Dollar gerade mal, ich meine, es waren wenige Minuten oder wenige, waren 30 Minuten oder sowas, weil dann wurde das von Dow natürlich entsprechend richtig gestellt und daraufhin hat sich die Aktie auch relativ schnell wieder erholt. Man soll die Effekte aber dennoch nicht unterschätzen, dennoch war der Schaden mehr oder weniger ein 10-Minuten-Schaden. Außerdem ist noch zu ergänzen, dass die Yesman selbst eine gefälschte Gegendarstellung wiederum an die Presse geschickt hat, im Namen von Dow Chemicals. Und unter anderem folgenden Wortlaut. Dow will not commit any funds to compensate and treat 120,000 Bhopal residents who require lifelong care. The Bhopal victims have already been compensated. Many received about $500 several years ago, which in India can cover a full year of medical care. We must reiterate that Dow's sole and unique responsibility is to its shareholders. Nun noch ein anderes aktuelles Beispiel aus diesem Sommer, diesmal nicht von Yes Man selbst, sondern von einer französischen Gruppe aus Kanada namens CRIME oder CRIME, Committee for the Repayment of the Indemnity Money Extorted from Haiti. Dieses Jahr, am 14. Juli, als am französischen Nationalfeiertag, hält das französische Außenministerium in Montreal eine Pressekonferenz ab. Zuvor wurde eine Presseerklärung an Agenturen und Journalisten verschickt. Die französische Regierung kündigt an, dass Haiti angesichts der finanziellen Last des Wiederaufbaus nach dem Erdbeben rückwirkend entschädigt werden soll. Und zwar dafür, dass Haiti im 19. Jahrhundert nach der siegreich erkämpften Unabhängigkeit von Frankreich von der französischen Krone zur Zahlung von etwa 90 Millionen Goldfrancs gezwungen wurde. 90 Millionen, die ehemalige Sklavenhalter als Entschädigung für den illegitimen Verlust ihrer Sklaven gefordert hatten. Zur Finanzierung dieser Reparationsleistungen mussten damals von Haiti Kredite zu unglaublich schlechten Bedingungen bei einer französischen Bank aufgenommen werden, sodass die haitianische Regierung zwischen 1825 und 1947 umgerechnet 22 Milliarden Dollar an Frankreich bezahlt hat. Gleichsam einer der Hauptgründe für die Armut des Landes. Achten Sie darauf, wie die herrschenden Werte der französischen Demokratie, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aufgerufen werden.
Under the framework of Initiative for Haiti's Reconstruction, unveiled today by the Ministry of Foreign and European Affairs, France is repaying the historic debt of 90 million gold francs Haiti paid to France and following the former's independence at the dawn of the 19th century. Some will say the current context of the global financial crisis is no time for such an ambitious initiative. Yet it is precisely in such times of crisis, particularly as we work to rebuild the global financial system, that our deepest held values are most important. Liberty, equality, and fraternity. These must be the pillars of the new global financial architecture.
Dem Bhopal-Fake und hier konnte durch das vorgetäuschte Zugeständnis für ein bestimmtes Thema ein Medienecho erreicht werden, das ich zuvor nicht abgezeichnet hatte. Zudem wurde in diesem Zusammenhang bewirkt, dass die der aktuellen Praxis nach richtige Meldung Dow bzw. die französische Regierung lehnten Entschädigungen ab, überhaupt Nachrichtenthema und Diskussionsgegenstand wurde. Die Wirkung des Fake verpuffte somit nicht durch die Aufdeckung, weil die appropriierten Institutionen in Zugzwang gerieten, die Falschbehauptung zu korrigieren und das dem eigenen Image abträgliche und daher unausgesprochen gebliebene Eingeständnis zu veröffentlichen, über die bereits bezahlten Kleinbeträge hinaus keine weiteren finanziellen Mittel bereitzustellen. Die Entschädigungsankündigung der Yes Man war beispielsweise am 3. Dezember 2004 auf newsgoogle.com für 2 Stunden als wichtigste Nachricht gekennzeichnet. Ihre Zurücknahme von Dow Chemical führte die gleiche Top-News-Liste einen Tag lang an. Selbst die gefälschte Gegendarstellung wiederum von The Yes Man wurde eine Zeit lang dort gelistet. Die falsche Tatsachenbehauptung und die damit verbundenen Verwirrung haben somit dafür gesorgt, dass die Tagespresse deutlich mehr zum Thema Bhopal veröffentlichte, als zuvor geplant war. Auch die Reaktion der französischen Diplomatie auf das Haiti-Fake blieb nicht aus. Das französische Außenministerium ließ durch seinen Sprecher Bernard Valero umgehend die gefakte Verlautbarung dementieren. Zur Aufdeckung findet sich ein entsprechend breites Presseecho, natürlich vornehmlich in Frankreich, zum Beispiel Artikel in der Libération, Le Point, aber auch in den New York Times und in den Agentursystemen der Associated Press und von Agence France-Presse. Dabei ist als Haupteffekt der Aktion festzuhalten, dass nicht ihr authentischer Status, sondern der Aufdeckung innewohnende Kuriositätswert schließlich dafür sorgt, die kritischen Einwände indirekt an die Öffentlichkeit zu tragen. Das heißt, es findet weniger qua Fälschung eine Identity Correction statt, sondern vornehmlich mittels einer am Skandal der Enthüllung orientierten Berichterstattung. Nimmt man diese Entwicklung in den Blick, wird also dadurch erst eine Thematisierung kritischer Überlegungen publicity-trächtig lanciert. Und die Massenmedien sind vor diesem Hintergrund eben nicht als erratische Blöcke, von denen Macht nur ausgeht, sondern selbst als gewissen Einschränkungen unterworfene Institutionen zu verstehen. Einschränkungen, die auch produktiv genutzt werden können. In diesem Sinne gelingt es den genannten Fälkern durch ihre Aktionen in einem hohen Maße Macht auf die Massenmedien auszuüben. Jene müssen zunächst bei der noch originalen Fälschung, bezeichnenderweise aber vor allem nach der Aufdeckung ihrer eigenen Logik der Nachrichtengenerierung folgen, über das skandalöse bzw. kuriose Geschehen berichten und sich so in einem gewissen Maße im Rahmen der Strategien der Faker bewegen. Das viel zitierte Motto nicht mit, sondern durch die Medien sprechen, kann somit exemplarisch unter Ausnutzung der Nachrichtenökonomie des Skandalträchtigen zur Anwendung. Die Yes-Man erstellen daher äußerst sorgfältig Dokumente ihrer Aktionen, medientaugliches Material, starke Bilder, die man verknüpft mit Verlautbarungen kritischer Inhalte in die Nachrichtenkaskade der Presseagenturen, Fernsehsender und Zeitungen eingeschleust werden. Ich habe im Abstract darauf hingedeutet, dass ich auch über die Grenzen von Fakes sprechen möchte, und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Wenn wie eingangs ausgeführt Fakes als Experimente verstanden werden müssen, dann können sie immer auch scheitern. Bei der überaffirmativen Wahlkampagne Yes Bush Can für George W. Bush, bei der 2004 unter anderem gefordert wurde, den Yellowstone-Nationalpark abzuholzen, scheiterte die Yes-Man. Denn die Wähler Bushs waren bereit, sogar die extremistischsten Forderungen zu unterstützen, sodass selbst die versuchte Überaffirmation in einer Unterstützung der Partei verpuffte. Außerdem haben PR-Strategen mittlerweile dazugelernt, die Image-Schäden, die sich aus dem Zugzwang ergeben, zu minimieren. Im Oktober 2009 zum Beispiel haben die Yes-Man oder vielmehr Ingo Sempra im Namen des US Chamber of Commerce verlautbart, dass man von der ursprünglichen Position abrücken wolle und von nun an einem Klimaschutz der Regierung, dem Klimaschutzgesetz der Regierung nicht mehr entgegenarbeiten wolle. Doch innerhalb von wenigen Minuten wurde die Aktion aufgedeckt.
This guy does not represent the U.S. Chamber of Commerce.
Can we finish the
okay? No. This is not an official Chamber of Commerce. This is not... what is your position at the Chamber of Commerce?
I just spoke my position.
What is your title and your official title at the U.S. Chamber of Commerce?
I'm the assistant to Mr. Donahue.
Okay. This guy is a fraud. He's lying. This is, you know, a stunt that I've never seen before. So...
Bezeichnenderweise verzichtete der intervenierende Eric Walsh lediglich ganz darauf, die Verlautbarung zu dementieren. Das heißt, sich dem Zugzwang zu fügen und die Blockade der Klimapolitik von Seiten des Chamber of Commerce erneut zu bestätigen. Er weist nur darauf hin, dass es sich um eine Fälschung handelt. Und damit möchte ich wirklich zum Schluss kommen. Projekte, wie ich sie soeben vorgestellt habe, werden gerne in den Zusammenhang mit dem mächtigen Begriff der Subversion gerückt. Und dabei das Bild des Unterlaufens einer geschlossenen repressiven Gesellschaft oder der totalen Unterdrückung heraufbeschworen. Die Aktionen sind jedoch nicht mehr, aber auch nicht weniger als eine Art Anti-Public Relation. Dabei gilt es sich auch vor Augen zu halten, dass die Infiltrationen nur möglich sind, weil es garantiert unter anderem durch das First Amendment der amerikanischen Verfassung, auch da haben wir gestern drüber gehört, bereits einen gewissen Grad an Handlungsfreiheit gibt, sei es das Unterhalten einer gefälschten Seite, oder sei es das persönliche Auftreten im Namen des französischen Außenministeriums. In einer Diktatur würde dies unweigerlich zu hohen Gefängnisstrafen führen. Webseiten, wie sie die YesMan unterhalten, würde ich sagen, gestern haben wir auch eine gegenteilige Meinung gehört, wären beispielsweise in China oder Iran undenkbar. Die genannten Handlungsspielräume sind jedoch nicht explizit vorgegeben. Sie werden unter anderem durch die genannten Aktionen überhaupt erst erschlossen. Es sind also, um abschließend den Begriff der Intervention noch einmal zu bemühen, Praktiken, die sich zwar in bestimmte Diskursgegebenheiten einschalten und sich dies zunutze machen, die aber den Zwischenraum, den quasi legalen Freiraum, in dem sie sich abspielen, nicht vorfinden, sondern erst den Aktu eröffnen, indem sie ihn tatsächlich beschreiten. Die Gewissheit, dass es nicht zu folgenschweren juristischen Schritten oder Verurteilungen kommt, ist nicht von vornherein garantiert, sondern erst durch die Tat, also experimentell zu erlangen. Einerseits kommt natürlich der Streisand-Effekt, wo wir gestern davon gehört haben. Einerseits kommt der Streisand, eine Intervention, kommt der Streisand-Effekt zum Tragen und andererseits würde ich auch sagen, braucht man Anwälte, die einem zur Seite stehen, um sich entsprechend abzusichern und gegen Einschüchterungsversuche auch zu schützen. Die Effekte der Fakes, sofern die Experimente gelingen, können neben dieser Erschließung von Freiheitsräumen und der Sichtbarmachung bestimmter Strukturen zwar nur minimale Umgestaltungen, Imagekorrekturen und Verschiebungen im öffentlichen Verständnis der globalen Ökonomie sein, aber damit dennoch den Boden für weitere mögliche Transformationen bereiten, indem sie zum Beispiel zur Mobilisierung von gegenstrebigen Bewegungen beitragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen inspirierenden und, das meine ich auf keinen Fall negativ, unterhaltsamen Vortrag. Ja, ich würde gerne direkt die Fragenrunde eröffnen.
Ja, herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich habe mehr einen Kommentar als eine Frage, aber da werden wir sehen, ob sich daraus eine Frage gibt. Ein Rückbezug auf Yves Lamoureux' Vortrag und den Begriff des Manövers, bei dem sie ja den Begriff der Akzeptanz aufgebracht hat. Und sie sagte ja, ein Kriterium des Manövers ist, dass es davon abhängt, dass es von ordinary people akzeptiert wird, um zur Wirksamkeit, um einen zweiten Begriff, der gestern aufgebracht wurde, zu erlangen. Und jetzt fand ich unheimlich interessant, dass über diese Strategie der Mimikry eine Form von Akzeptanz hergestellt wird, beziehungsweise zumindest ermöglicht wird, die aber trotzdem nicht vorwegzunehmen ist. Das heißt, wenn man dann, um den Bogen noch etwas weiter zu spannen, den Begriff der Heteronomie-Ästhetik, den Oliver Marchert ins Spiel gebracht hat, vielleicht noch mit aufnimmt, könnte man ja sagen, dass diese Akzeptanz hier sich völlig von der Akzeptanz unterscheidet, aber nicht in einem gegensätzlichen, sondern in einem produktiven Sinne von der Akzeptanz, die eben bei dem Manöver aufgebracht wurde. Das heißt, wenn man versucht, die Intervention zwischen den Polen Intention und Wirksamkeit zu fassen, dann ist ja das Mittelstück tatsächlich die Akzeptanz, die bei einer engagierten Intervention, die sich ganz bewusst zum Beispiel politisch, aktivistisch engagiert, die also Akzeptanz schon mit eingeschrieben hat, was die eine Seite wäre. Die andere Seite hier aber, die ja offensichtlich doch durchaus effektiver sein kann, insofern sie sich anschmiegt an den gepflegten Diskurs, eine Akzeptanz ermöglicht, die gerade von den Mitakteuren, die sie dann herstellen, insofern sie sich anschmiegen lassen, überhaupt erst ermöglicht wird. Das heißt, das wäre sozusagen zum Begriff der Akzeptanz als Mittelstück zwischen Intention und Wirksamkeit ein Beitrag meinerseits.
Ja, ich nehme es gerne als Hinweis auf. Vielleicht greife ich zum Begriff der Heteronomie-Ästhetik auf, weil ich, wie Sie vielleicht gemerkt haben werden, den Begriff der Kunst nicht in den Mund genommen habe und das aus dem gleichen Grund, wie es die Yes-Men auch tun. Also sie lassen sich nicht festlegen und das ist, ich glaube, auch eine sehr gute Strategie, sich nicht in irgendeine Kategorie einsortieren zu lassen. Und daher wäre ich vorsichtig, jetzt in dem Moment dann eine Heteronomie-Ästhetik andocken zu wollen, weil dann würde man gleich wieder diese Kategorisierung vornehmen, die Yes-Men schlauerweise nicht tun. Also ich kann mich an kein Interview erinnern, obwohl sie natürlich auch so gehandelt werden und sicherlich auch dafür spielen, um damit auch wieder Öffentlichkeiten zu erzielen und ihre Tourneen zu finanzieren. Aber sie geben sich nicht als Künstler aus. Also das ist eine sehr interessante Strategie. Aber sie weisen natürlich auch nicht zurück, wenn sie so kategorisiert werden.
Ich habe zwei Fragen. Die eine ist, ob du was sagen könntest zum Verhältnis von Fake-Mimikry. Matthias hat es gerade gesagt und nochmal parodistischer Wiederholung. Da hattest du was dazu gesagt, aber das habe ich nicht mehr so im Kopf. Und die zweite Frage ist, dass ich, du hast davon gesprochen, das Wichtige sei, dass diese Fakes innerhalb des Diskurses gesprochen werden. Und dann davon gesprochen, dass es aber auf eine Medienöffentlichkeit zielt. Und da habe ich jetzt gedacht, die Wirksamkeit liegt doch dann schon daran, dass zwei Diskurse darüber miteinander verschränkt werden. Also ohne diesen Mediendiskurs würde es ja nicht funktionieren. Und das ist mir dann, also wie stark ist diese Frage vom Verschränken? Weil dann ist es ja nicht mehr nur innerhalb des Diskurses. Ist eher ein Kommentar als eine Frage.
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Das ist natürlich richtig, dass das eine im Prinzip die Voraussetzung dafür ist, qua Skandalträchtigkeit in die Medien zu kommen. Und dann ist es natürlich doch dein Diskurs über. Aber diese Skandalträchtigkeit, würde ich sagen, stellt sich nur dadurch her, dass man sich wirklich vorher nicht hinstellt. Also man könnte ein Gedankenexperiment machen. Jemand will diese Bhopal-Geschichte an die Öffentlichkeit bringen und schickt eine Presseerklärung an die Medien und sagt, bitte nehmen Sie das doch auf. Das würde völlig verpuffen. Indem man eben hingeht und sich erst innerhalb des Diskurses bewegt, dort mehr oder weniger Störungen erzielt, dadurch eine gewisse Skandalträchtigkeit erreicht, kann man dann, da würde ich völlig recht geben, im zweiten Schritt eben diese Medienöffentlichkeit erzielen, die dann doch wieder entsprechend über ist. Und bei dieser parodistischen Wiederholung, das findet sich, ist im Prinzip eine ähnliche Struktur, dass ich sagen würde, ein Fake ist eben keine parodistische Wiederholung, weil sie sich eben innerhalb des Diskurses ins Werk setzt, während eine Parodie immer ein Über ist. Also es wird mehr oder weniger aufgerufen und es ist eigentlich relativ klar der Bezugspunkt, klar. Aber das Fake, bevor es nicht aufgedeckt ist, ist ein Original, ist authentisch, sind autoritativ agierende Personen.
Dann denke ich nur, dann musst du diesen Umschlagpunkt irgendwie stärker machen. Also, weil die Wirksamkeit des Fakes sich ja auch erst in dem anderen Diskurs herstellt. Und es gäbe dann da so einen Umschlagpunkt, ne? Von innen nach außen. Und
das ist dieser Aufdeckungsmoment. Das ist,
Also vielleicht passt es ganz gut, was ich dazu eher als Frage nochmal dazu habe. Nämlich, ich dachte irgendwie, was mir auffiel, ist, dass sehr, sehr stark Diskurstheoretisch, jetzt kommt nämlich der Umschlagpunkt, diskurstheoretischer Aspekt drin ist, also auch sozusagen Diskurse sich nutzbar machen, das Sagbare und das Ungesagtmachbare in Umkehrverhältnis zu bringen, aber irgendwie habe ich auch den Eindruck gehabt, das wäre eine spannende theoretische Frage für mich, ist es auf dieser Ebene nicht möglich, eben sozusagen das naheliegendere systemtheoretische Konzept Luhmanns eigentlich als ein Diskurs offenbart wird, der sich dann gezwungen sieht, sich selbst als Diskurs zu beschreiben und nicht mehr als System zu funktionieren. Das fiel mir dann in dem Moment auf, als du sagtest, dass es den eigenen Mitarbeitern des Systems eines Unternehmens verunmöglicht wird, von einem ökonomischen Diskurs in einen ethischen zu wechseln. Da würde ja Luhmann sagen, genau so ist es. Also das System Moral kann sich des Systems Ökonomie nicht einfach bedienen, sondern es muss dann in ein anderes System mit Ja-Nein-Ausschlussverfahren funktionieren. Und das finde ich eine ganz spannende Frage. Sind da nicht auch Umschlagpunkte sozusagen, wenn Systeme als Diskurse auf einmal sichtbar gemacht werden und Diskurse, die sich sozusagen öffentlich, also eigentliche Systeme, die aber sagen, wir sind eigentlich ein Diskurs, das heißt, wir sind nicht nur ökonomisch, wir sind auch ethisch aktiv, wir machen für Bhopal dies und jenes und so weiter. Und das sind ja eigentlich ganz interessante Umschlagpunkte, wo auch sozusagen in der theoretischen Definitionsfrage die Frage aufkommen würde, wie man eben diese überlieferten Konzepte Luhmann und Foucault ein neues Verhältnis bringen können. Weil ich es immer spannend fand an der Uni, wenn Leute sozusagen meinten, ach, Luhmann und Foucault ist doch eigentlich ziemlich ähnlich. Wo man dann erstmal sagen muss, das stimmt eigentlich überhaupt nicht, das ist eigentlich überhaupt nicht ähnlich. Aber das habe ich oft erlebt in Diskussionen, wo man sozusagen im ersten Step meinte, das könnte man über einen Kamm scheren, sage ich jetzt mal so.
Das ist ein interessanter Hinweis. Ich habe mich auch mit dieser Frage abgequält und mich dann dagegen entschieden, weil mir diese ausdifferenzierten Systeme bei Luhmann schon zu sehr vorgegeben erschienen. Das gefiel mir insofern nicht, weil es ist nicht so einfach zu sagen, das Ethische wird überhaupt keine Rolle spielen im ökonomischen Diskurs. Gerade im Moment, man kann immer darüber reden, was für ein Begriff von Ethik das ist, aber sondererweise gerade die letzten 2-3 Jahre ist es ein ungeheuer starkes Moment. Es gibt sogar Zeitschriften, die ich jetzt schon gesehen habe, für den ethisch handelnden Unternehmer. Ja. Und daher ist es nicht ganz so einfach. Mit Luhmann würde man das ganz schlecht zu fassen versuchen können.
Ich wollte ja mit Luhmann dann drauf machen.
Mit Foucault, finde ich, gelingt das viel besser, weil man dann sagen kann, welche Momente da eben sich zusammenfinden.
Ich meinte ja auch, dass man eben systemtheoretische Aspekte von Luhmann als Diskurse entlarven kann. Das war eigentlich die Idee. Und nicht zu sagen, Luhmann liegt da nahe, sondern im Gegenteil. Aber ich kenne halt Leute, die sagen würden, da liegt doch Luhmann ganz nahe. Mhm. Das liefert eigentlich viele Hinweise. Dass mit Luhmann, dass man damit auch Luhmann zum Beispiel knacken kann, der sehr hermetisch funktioniert.
Also Luhmann als Diskurs.
Genau. Das war eigentlich.
Ich schließe direkt daran an und will mich weder für Foucault noch für Luhmann stark machen. Aber Martin Deuter hat natürlich mit einem recht, und es ist mehr als 2 oder 3 Jahre. Ich denke, dass die ersten Professuren für Wirtschaftsethik etwa vor 10 Jahren gegründet wurden. Und das hat natürlich halt, das kann kein Zufall sein. Mit der forcierten neoliberalen und globalisierten Welt wird auf einmal halt die Wirtschaft moralisch besetzt. Und deswegen würde ich ganz gerne einen ganz altbackenen, ich bin ja immer altbackenen Begriff einführen, nämlich den der Ideologiekritik. Wir haben noch gar nicht in dieser Tagung über Ideologiekritik gesprochen, eine zentrale Funktion der Intervention. Und Sie haben ja mit Recht darauf hingewiesen, es ist kein parodistisches Verfahren, was Sie hier vorgestellt haben, weil die Parodie ist natürlich auch ein ideologiekritisches Verfahren innerhalb des Ästhetischen. Und Sie haben ja völlig recht zu sagen, halt, das geht heraus aus dem Bereich des Ästhetischen. Das nur als Anmerkung. Meine Beobachtung bei den Yes Men, die ich natürlich sehr schätze und ich finde sie auch sehr unterhaltsam, aber gerade auch in dem Beispiel, was Sie mit der Bush-Kampagne gezeigt haben, ich habe manchmal auch so das Gefühl, da komme ich zurück zur Ideologiekritik, bei der man ja immer gehofft hatte, sie hätte noch Konsequenzen, Funktionen. Ne? Also wenn wir über Interventionen reden, reden wir immer von Konsequenzen, auf die wir vielleicht hoffen. Dass die Yes Men so eine Art von verzweifelter, letzter Form der Ideologiekritik sind. Mhm. Also verzweifelt deswegen, weil die Ideologiekritik völlig ihre Nutzlosigkeit inzwischen erwiesen hat. Das heißt, ihre völlige Konsequenzlosigkeit. Und was Sie ja beschrieben haben, mit der Überaffirmation, wir leben in einer Welt, die so affirmativ ist, dass selbst die Überaffirmation noch affirmiert wird. Und ich meine, es gibt ja halt in den letzten Jahren ein permanentes Adorno-Bashing mit seiner Kategorie der Negativität. Es tut mir leid, er hat recht.
Wie kann man denn, eine kleine Frage.
Können wir die Frage? Hier war noch eine Frage, aber du willst vielleicht zuerst dazu noch was sagen.
Ja, ich habe auch damit habe ich auseinandergesetzt und ich habe ja auch den Begriff des Ideologems verwendet. Das ist sehr schwer zu antworten. Also das Selbstverständnis der Yes Men, muss man dazu sagen, ist tatsächlich so. Also sie sind, man könnte sagen, Ideologiker oder Anti-Ideologiker. Das gefällt mir wenig gut, weil sie sehr wenig differenziert auch ihre eigenen Arbeiten darstellen. Also da gibt es Interviews, wo sie wirklich vom ideologischen Schleier sprechen, der durch ihre Arbeiten gelüftet wird. Und das würde ich ganz und gar nicht unterschreiben. Sondern es geht tatsächlich mehr oder weniger darum, innerhalb des Funktionierens der Ideologie, vielleicht, deswegen habe ich auch die Auswirkungen sehr stark relativiert, wirklich eine Aufmerksamkeit zu erregen, eine gewisse Publicity mit der Hoffnung, dass tatsächlich sich dadurch ein Umdenken auslösen lässt. Und mir ging es tatsächlich so, dass diese Haiti-Geschichte mir erst durch dieses Fake bekannt wurde. Also was der Hintergrund ist, also da war ich auch ein Adressat, der qua Skandalträchtigkeit dieser Aufdeckung, diese Hintergründe der dieser Reparationszahlung oder wie man das immer nennen mag, dieser perversen Reparationszahlung Haitis, dass ich darauf aufmerksam wurde.
Vielleicht ganz kurz eine weitergehende Anmerkung dazu. Auch dieses Konzept der Enthüllung, das ist ja nicht ganz unwichtig. Auch gerade das Beispiel, das Sie vorgestellt haben, wo halt die Manager halt eher bezogen auf ihren Zynismus, der nicht öffentlich wird, der verschwiegen wird. Also das Verschwiegene wird an die Oberfläche gezogen. Mhm. Da ist ja was sehr Wichtiges dran. Und es gibt ja Untersuchungen halt in der Soziologie, vor allen Dingen in der amerikanischen Soziologie, übrigens hochinteressant, ein politischer Soziologe hat in den USA, der nachgewiesen hat, dass diese Welt im Prinzip von 500 Familien regiert wird. Diese Publikation ist von keinem deutschen Verlag angenommen worden. Das heißt, und es gibt einen anderen Statement, was ich jetzt wichtig finde, von Hartmann aus Darmstadt, einem der wichtigsten Eliteforscher, der sagt halt, die Armen, die Unterprivilegierten sind in der Soziologie völlig katalogisiert. Darüber wissen wir alles. Über die Reichen, die Herrschenden, wissen wir nichts. Das ist der Bereich, der im Dunkeln liegt. Und sie inszenieren sich ja auch als die, die nicht gesehen werden wollen, weil sie genau wissen, das würde eventuell irgendetwas vielleicht nicht an ihrer Herrschaft kratzen, aber es gäbe vielleicht eher Einspruchsmöglichkeiten. Mhm. Und da sehe ich halt auch eben diese Aktion der Yes-Men genau darin verordnet, etwas an die Oberfläche zu bringen, was eben halt bewusst von den Herrschenden im Dunkeln gehalten wird.
Mhm. Ja, danke. So, hier waren noch drei Wortmeldungen.
Ja, ich bedanke mich auch für diesen interessanten Vortrag und ich würde mich auf jeden Fall auch dieser Unterscheidung zwischen Fake und Parodie anschließen. Herr Dr. Bäumer hat natürlich auch recht, dass es ein ästhetisches Konzept ist der Parodie. Trotzdem könnte man ja auch diese Pressemitteilung der Yes Men als Parodie des Originals halt sehen. Aber dieser Unterschied über innerhalb und über eines Diskurses, der erschließt sich mir nicht. Ich denke, der Unterschied ist eigentlich ein ganz anderer und auf der Hand liegender, weil die Parodie per Definition niemals vorgibt, das Original zu sein. Und beim Fake ist das ja eben der Fall. Und das ist eigentlich dann der Unterschied, so würde ich ihn sehen.
Was ist dann der Unterschied?
Naja, das Fake gibt vor, das Original zu sein und die Parodie gibt niemals vor, das Original zu sein.
Ja, genau, aber das Original muss ja irgendwo zirkulieren. Also zirkuliert es in der Sphäre, in der die anderen Originale auch zirkulieren, ergo im Diskursfeld des Originals.
Das ist aber die Parodie würde sich auch im Diskursfeld des Originals bewegen.
Muss man im Einzelnen unterscheiden.
Inga Lemke.
Ich wollte nur wissen, ob man ungefähr sehen kann, eigentlich von welchem Standpunkt aus die Kritik der Yes Men kommt. Handelt es sich nur um eine ethische Kritik an den Exzessen des neoliberalen Kapitalismus? Oder steht eine grundsätzliche Kritik am Kapitalismus dahinter? Wenn es nur das Erstere wäre, wäre das eigentlich auch leicht für populistische Vorstellungen im Sinne von die Spekulanten haben unsere schöne Wirtschaft kaputt gemacht, anschlussfähig. Die andere Frage ist, gibt es vielleicht auch schon falsche Yes-Men oder haben die irgendwie Schule gemacht? Haben die irgendwie Schule gemacht? Gibt es dann mittlerweile nach? Aber umso mehr als mittlerweile müssten doch deren Gesichter doch einigermaßen bekannt sein. Und umständlich muss es wahrscheinlich immer schwieriger werden, sich so zu verkleiden, dass sie nicht erkannt werden.
Ja, also ganz klar. Also von falschen Yes-Men wüsste ich noch nicht, aber es gibt andere Fakes, wo es tatsächlich schon der Fall war, dass plötzlich gefakte Journalisten mit gefakten Fakern im Interview saßen, weil jeder den anderen zum Lachen halten wollte und es war keiner mehr von weder der Journalist da noch der Faker. Das war in den USA mal in den 80ern der Fall. Zu dieser anderen Frage, in welche Richtung ging die nochmal?
Ja,
Die Aufdeckung.
Stellungnahmen gibt, was eigentlich hinter ihrer Kritik steht, ob es nur eine Kritik an den Exzessen, an den Formen des Neoliberalismus ist oder ob eine grundlegende Kritik dahinter steht. Mhm.
Ja, also das Selbstverständnis der Yes Men würde tatsächlich darauf hinausgehen, wenn Sie diese Geschichte der Identity Correction definieren, sagen Sie, wir wollen das wahre Gesicht des Kapitalismus zeigen und so weiter. Ich habe das versucht, diese Selbsterklärung in den Hintergrund zu rücken und ich würde sagen, so weit geht es tatsächlich nicht. Das sind eher so kleinere Verschiebungen, die vorgenommen werden. Und zu diesem Problem, dass sie mittlerweile entdeckt werden. Ich habe ja ein Beispiel gezeigt, dass sie dann halt von wenigen Minuten...
Ein anderer Fall auch von der Bühne geprügelt worden, vom Sicherheitsdienst.
Und es gibt auch eine Audioaufnahme, wo irgendein Polizist jubelt, we have the yes man in our car. Also das heißt, wir haben natürlich tatsächlich mittlerweile Probleme und aus diesem Grund auch, ich habe es nicht gezeigt, letztes Jahr das Yes Man Lab gegründet und darauf geht auch dieses Haiti-Fake zurück, dass sie letztendlich ihr Rüstzeug als Consulter anderen zur Verfügung stellen, weil sie selber als Gesichter in der Tat verbrannt sind.
Das ist kein Fake. Das weiß man nicht.
Aber vielleicht, um darauf einzugehen, diese Frage habe ich mir auch gestellt, ja. Gehen wir davon aus, dass alle Yes-Man-Fakes selbst gar nicht existiert haben. In dem Moment, wo sie in den Massenmedien als solche eingeschleust werden, ist es völlig egal. Und wenn sie als Wahrheit weitergeschrieben werden, ob die wirklich so stattgefunden haben.
Ich habe noch eine kleine Beobachtung oder Überlegung. Was ja wahrscheinlich viele wissen, so diese Art von Fakes gibt es ja eigentlich schon sehr lange. Gerade, ich also ich kenne die Ältesten, die ich kenne, sind so Wackersdorf, wo irgendwelche Katastrophenpläne ausgegeben wurden, die komplett absurd waren, aber eben damals tatsächlich noch ernst genommen wurden. Und Sie haben das selber auch erwähnt, diese Entwicklung, dass es immer schwieriger wird, sowas zu nosieren. Und das bei den Yes-Men ist es natürlich dann nochmal sehr viel stärker, weil sie so sehr präsent, so sehr bekannt werden. Und man muss es dann schon immer mehr auf die Spitze treiben, um da irgendwie sowas hinzukriegen. Ich glaube, diese eine Aktion mit der New York Times, das hat ja die Partei Die Linke in Deutschland dann versucht nachzumachen mit der Frankfurter Allgemeinen. Und das ist, glaube ich, so dermaßen hat niemanden interessiert, würde ich denken. Und das Problem oder vielleicht die Beobachtung dabei wäre, dass der Fake als politische Intervention eigentlich ein sehr, sehr begrenztes Mittel ist, das wenig Potenzial an Nachahmung hat und auch immer geringer eingesetzt werden kann.
Ich bin im Vortrag jetzt nicht darauf eingegangen, aber man kann sich das einfach vor Augen führen, dass das jedes Fake oder jede Fälschung schließt seine eigenen Möglichkeitsbedingungen, die konkreten Möglichkeitsbedingungen. Und dadurch addiert sich das natürlich. Also es ist wahrscheinlich nie so schwierig gewesen, die Aussageposition von Dow Chemicals im Moment anzunehmen, wie seit die Yes Men das vor ein paar Jahren angefangen haben. Und daher ist es tatsächlich so, also da die verändern natürlich innerhalb dieses Akteursfeld natürlich auch die Parameter. Ganz klar, also ein Fake lässt sich nicht wiederholen. Das ist das beste, ganz banale Geschichte. Und bei dieser Frage zu dieser New York Times, ich habe auch eine zu Hause. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das als Fake fassen würde. Ich weiß aber auch nicht, was für einen Begriff ich dafür verwenden wollte, weil es auch keine Parodie war. Aber sie wurde nicht akzeptiert als echte New York Times, sondern von vornherein war das eher so eine Art Wunschzeitung. Und so wurde sie auch rezipiert, soweit ich das weiß. Und daher war das gar nicht so ein Desinformationsmedium, sondern auch eine Art Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht diesen Schritt Fälschung übersprungen und eine andere Form von Papierwäsche in dem Fall.
Ja.
Ja.
Und ich wollte vielleicht noch was zusagen. Hängt immer vom Kontext ab. Ja. Bereits in den 70er Jahren hat die italienische Satire zur Zeitschrift Il Male gleichfalls gefälschte Kopien in Umlauf gebracht mit sensationellen Meldungen im Sinne von das Parlament in die Luft gesprengt, alle Parlamentarier tot. Das war in einer Zeit, in der es zum Beispiel nur ein paar Stunden Fernsehen am Tag gab und so eine Nachricht gar nicht unmittelbar kontrollierbar war, hat das noch nicht eine größere Wirkung, eben als heute. Wo selbst jemand so eine Zeitung zu Gesicht bekäme, nach fünf Minuten feststellen kann, dass es gar nicht stimmt.
Ja, ich wollte eigentlich nur ergänzen, Fake gibt es ja auch im professionellen politischen Bereich. Die Geheimdienste haben viele Fakes erstellt. Das Ministerium für Staatssicherheit hatte in den 60er Jahren eine Abteilung, die berühmte Abteilung, also nicht berühmte Abteilung, sondern hochgeheime, die Abteilung 10 aufgebaut, die also Fakes lancierte an die deutschen Medien. Und so im Nachhinein, also zwei führende Offiziere dieser Einheit haben nach der Wende ein sehr selbstkritisches Buch darüber herausgebracht, das heißt Auftrag Irreführung. Und die Effizienz wird also eher als gering angesehen, aber es gab da sehr viele Anekdoten, die Sie wahrscheinlich interessieren werden. Man hat zum Beispiel Strauß einige Eier gelegt, man hat ihn in Misskredit gebracht und er hätte sich gegen gewisse gefälschte Dokumente nur mit dem Argument, mit dem Argument verteidigen können, das muss eine Fälschung von der Stasi sein, was natürlich sehr schwach ist, weil es keiner geglaubt hätte. Es war aber halt auch manchmal wirklich der Fall. Und das Buch ist sehr amüsant zu lesen. Es gibt auch einen Amerikaner, der seine Memoiren veröffentlichen durfte, der eben auch in dieser Zeit für die CIA die ganzen Fälschungen besorgt hat. Und hochinteressant, schicken Sie mir eine E-Mail, dann kann ich Ihnen den Namen nennen, habe ich jetzt nicht präsent.
Ja, gerne. Ja, ich habe mich auch ganz kurz mal im Zusammenhang mit den Yes-Men mit diesem Verfahren oder mit dieser Gruppe, die sich Cointel Pro nannte, das war tatsächlich in den 60er Jahren die CIA, die versucht hat, in dieser antikommunistischen Ära, in den 50ern, die Linke zu infiltrieren. Die war wohl recht erfolgreich damit, tatsächlich auch mit gefälschten Treffen, dass die falschen Leute, also da ein völliges Durcheinander anzurichten. Und die waren wohl sehr erreicht, diese gesprengten Gruppen auch noch weiter auseinander zu splittern, weil dann keiner mehr dem anderen vertrauen konnte.
Also Fakes ins eigene Land, die waren erfolgreich, also in allen möglichen Ländern. Aber die Fakes ins Ausland zu täuschen, das ging sehr oft nach hinten los. Mhm.
So, vielleicht noch eine Frage und alle weiteren Fragen können wir dann in die Panel-Diskussion verlagern.
Gut, ich hätte, danke erstmal für den Vortrag. Ich habe leider den Anfang nicht mitbekommen. Müsste man nicht die Position der Yes-Man doch ernster nehmen, wenn die sich selber als Ideologiekritiker verstehen, weil sie letztlich an Debord anschließen? Also wenn sie überhaupt irgendwas mit Diskursen machen, dann den Aspekt des Spektakels, nämlich sagen von Mediendiskursen, zu untersuchen und auf ihre Wahrheitsspiele hin zu befragen. Die Diskurseffekte, die Sie benannt haben, würde ich dann wiederum in Frage stellen, ob das noch was mit Foucault zu tun hat, wenn Sie sagen, es geht darum, für kurze Augenblick so etwas wie Kritik in den Medien auftauchen zu lassen oder die ethische Dimension mit ins Spiel zu bringen. Da würde ich sagen, Mediendiskurse in ihrer diskursiven Formation funktionieren gerade so wirkmächtig, weil Kritik ihr Tagesgeschäft ist, weil dieser Signifikant einer der Dominanten ist. Mhm. Genauso die Moralisierung, also die Entpolitisierung oder die Moralisierung von Politik, das ist das Hausgeschäft der Mediendiskurse. Insofern glaube ich, dass es produktiv wäre, bei den Yes-Men sich selbst kritisch zu fragen, wie weit kommt man überhaupt mit den Foucault'schen Kategorien, wobei ich die sehr stark machen würde. Andererseits sollte man sie in ihrer Ideologie-Kritik-Position ernst nehmen, weil sie an die Bohr anschließen.
Mhm. Ja, zu diesem Punkt, Ideologie-Kritik hatte ich ja schon was gesagt. Bei diesen Medien würde ich auch sagen, dass man nicht sagen dürfte, dass die Medien unterlaufen werden, sondern es wird ganz klar die Funktionsweise genutzt, wie sie existieren. Also das Mediensystem selbst wird sich nicht verändern. Und das führt jetzt eher von dem Vortrag weg, die von den kritischen Effekten her fast effektlosesten Fakes sind Medienfakes, weil die eigentlich genau nur weiterschreiben, was die Medien ja brauchen, weil die können dann wieder als Enthüllung die Fälschung enthüllen und wie jetzt die Wahrheit über die Fälschung weiterschreiben. Von daher lässt sich sozusagen qua Fake in den Medien, in den Kommunikationsstrukturen fast nichts verändern, weil man tatsächlich sich innerhalb dieser Logik bewegt. Ich würde bei den Gästen sagen, das ist auch nicht das Ziel, sondern genau diesen Moment zu nutzen, Bhopal hat sich zum Beispiel nur die BBC interessiert. Das war so ein Thema, was so mehr oder weniger vielleicht als Meldung gestanden wäre, aber es wurde halt dadurch erreicht, dass in einem ganz anderen, prominenteren Maße noch in den Medien, in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist dann der Effekt, den man den Yes-Man zuschreiben kann. Ich weiß nicht, ob ich damit die Frage beantwortet habe. Ich habe mich ein bisschen gedrückt mit diesem Ideologie-Kritik-Moment, weil es ist ein weites Feld, also auch wie Foucault zum Beispiel zur Ideologie steht und kann ich jetzt so ganz schnell schlecht was dazu sagen.
Erstmal vielen Dank, Martin Doll, soweit. Ich denke, dass es da nach wie vor weiter Diskussionsbedarf gibt. Vielleicht können wir nachher in der Podiumsdiskussion auch, wir machen jetzt nur eine kurze technischen Umbau und Probe für Kathi Röttger. Ich denke, dass wir in der Podiumsdiskussion mit Sicherheit an diese Punkte nochmal anknüpfen werden und auch nochmal vielleicht diese Position, die Martin Doll heute eben gerade vorgestellt hat, ich glaube, jetzt ist eine Pause. Die Position, die Martin Doll vorgestellt hat, auch nochmal in Bezug zu bringen auf kleinere Eingriffe und gefährliche Liebschaften, die wir gesehen haben dem ersten und in dem dritten Panel, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, die ja hier sehr kritisiert wurden oder vielleicht dann auch ein bisschen unterbelichtet wurden, die sich sehr einlassen auf das System. Also dieses sich einlassen auf das System, das finden wir bei den Yes-Men auf eine ganz spezifische Art und Weise. Die Frage nach dem kritischen Impuls den Chancen künstlerischer oder auch vielleicht gar nicht sich künstlerisch selbst definierender Aktion wäre dann nochmal für uns zu resümieren, auch im Vergleich.